Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 14 bis 18 von Are You The One?
Let's go!
Franzi.
Dina, mein Spatz.
Ich habe die falsche Folge hochgeladen.
Das ist doch sowas von nicht schlimm.
Ihr Lieben, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, letzten Freitag, als eigentlich unsere Are You The One-Folge hochgehen sollte oder hochgeladen werden sollte, habe ich, als ich von meinem Urlaub alles noch akribisch vorbereitet habe in der Nacht davor, habe ich einfach die Sommerhaus-Tonspur hochgeladen zur Are You The One-Folge und das war ein bisschen blöd.
Es war aber auch nicht so schlimm.
Es war schon ein bisschen schlimm. Ich bin um 6:30 morgens aufgewacht zu den Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, es ist ein Fehler passiert. Ich habe dann direkt versucht, das zu beheben, aber mir ist auch aufgefallen, wenn einmal halt die falsche Tonspur an so einer Podcast-Folge ist, ist es gar nicht mal so leicht, die wieder rauszukriegen. Also ich habe dann die erneuert. Bei mir war das auch innerhalb von einer Stunde bei Spotify, bei Apple Podcasts überall aktualisiert. Aber wir haben tatsächlich noch gestern, und heute ist Sonntag, also wir haben tatsächlich gestern Samstag noch Nachrichten gekriegt von Leuten, die gesagt haben, hör mal, bei mir ist immer noch die falsche Folge, was kann ich machen? Und die Antwort ist, ich weiß es leider nicht. Also wir haben von manchen Leuten gehört, dass sie gesagt haben, man muss irgendwie sich eine alte, also auf eine neue Folge bei uns bei Spotify klicken und dann nochmal zurückgehen, aber ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Was ich nicht sagen kann, uns gibt eigentlich überall, Spotify, Apple Podcast, wir haben den Podcast auch auf YouTube, Deezer, Podimo, überall. Also es könnte natürlich sein, dass wenn das bei Spotify bei euch nicht aktualisiert wird, dass ihr dann vielleicht einfach mal auf irgendeinen anderen Player gehen müsst. Tut uns auf jeden Fall mega leid. Aber, woran ich auch gedacht habe, ich bin ja generell neurotisch, würde ich sagen. Oder vielleicht, nee, okay, neurotisch nicht. Aber ich bin vielleicht neurotischer als andere Leute. Und ich war schon sehr gestresst.
Liebe Kohorte, ich schüttel den Kopf, dass die Dina sich selbst so betitelt.
Ein bisschen neurotisch. Und morgens um 6:30 Uhr, als da die falsche Folge war, da war ich auf jeden Fall schon maximal gestresst. Aber, und da haben wir jetzt schon öfter drüber gesprochen, was mir richtig geholfen hat, ist meine alte Chefin. Ich hatte eine ganz tolle eine Chefin auch in der akademischen Welt in England. Und die hat in solchen Momenten, wenn irgendwas schiefgegangen ist, immer dann gesagt, ja, aber wir sind ja auch keine Gehirnchirurgin. Niemand wird sterben, wenn das jetzt nicht abgeschickt wird, wenn jetzt das falsche Gedings wird, wenn wir jetzt nicht diesen Grant kriegen, wenn das Paper nicht akzeptiert wird, wenn jetzt die Studenten die falsche Klausur kriegen, dann ist das alles irgendwie blöd. Aber es wird niemand sterben.
Und noch nicht mal, wenn die Kohorte eine falsche Folge hören muss, ne?
Aber auf jeden Fall dieses, wir sind keine Gehirnchirurgin. Seitdem meine ehemalige Chefin mir das gesagt hat, ist es in meinem Kopf geblieben. Und deswegen erzähle ich euch jetzt auch diese lange Story. Denn das möchte ich auch mit euch teilen. Denn ich sage mir das jetzt immer, um mich ein bisschen zu beruhigen von, wenn ich irgendwie einer dieser ganzen hohen Ansprüche, die ich im Leben an mich stelle, nicht erfüllen kann. Und ich habe dir das, glaube ich, auch schon öfter gesagt, ne? Wenn du wegen irgendwas gestresst warst, wir sind keine Gehirnchirurginnen und am Ende ist auch eigentlich alles nicht so schlimm.
Ich werde jetzt noch was hinzufügen für, falls hier Gehirnchirurginnen zuhören.
Ihr seid am Arsch.
Ich glaube, es ist ganz generell wichtig, dass wir lernen, das also einfach so eine Fehlerkultur zu etablieren. Ich finde, das kriegen wir auch nicht richtig beigebracht. Aber was meine Therapeutin immer zu mir sagt, ist, dass ein Fehler ja per Definition entsteht, weil wir es vorher nicht besser wussten. Also wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das ja gar nicht erst gemacht. Und deswegen kann man da auch einfach ganz viel Mitgefühl für sich haben, wenn irgendwelche Fehler irgendeiner Art passieren, auch wenn jetzt hier eine Gehirnchirurgin dabei ist. Weil wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man es ja so nicht gemacht.
Ich hatte auf jeden Fall, vor allem in der akademischen Welt, einfach, glaube ich, auch schon viel zu viele schreckliche Chefs, die genau das Gegenteil gemacht haben. Mich hat nicht nur einmal jemand morgens um 6 Uhr angerufen, auf dem Handy, im Schlaf, wegen irgendwelcher Sachen, die dann als Riesenproblem dargestellt wurden. Und dann war es am Ende solche Sachen, wo man denkt, ja, es war jetzt nicht ideal, aber was sollen wir jetzt machen, ne? Es ist kein Grund, jemanden morgens um 6 Uhr anzurufen.
Absolut. Auch das habe ich schon erlebt. Oder WhatsApps um 7:30 in meinem Bett, mit Aufträgen, was jetzt heute alles passieren muss.
Es hat für mich Monate gedauert, bis ich morgens nicht mehr als allererstes panisch in mein E-Mail-Postfach geguckt habe.
Hat Akademia mit uns gemacht. Also dagegen ist falsche Folge bei Spotify hochladen, glaube ich, das geringere Übel.
Das stimmt. Ihr Lieben, ihr seid auch keine Gehirnchirurgin und wir werden, oder vielleicht seid ihr welche, dann tut es mir leid für euch. Aber falls ihr keine seid, ich finde, wir sollten uns das alle viel öfter so mantramäßig sagen. Wir machen daraus jetzt ein Ding, würde ich vorschlagen.
Ja, machen wir.
Franzi, wir kommen zur nächsten Sache. Und zwar, wir haben nicht heute viel vor und es soll eigentlich eine kurze Folge werden, denn es ist ja Franzis Buchparty auch diese Woche. Und Franzi hat aber gesagt, nein, wir können keine Pause machen. Wir, trotz meiner Buchparty, trotz Buchrelease, ziehen wir durch. Aber dafür wird es heute ein bisschen kürzer, zumindest haben wir das geplant. Ihr könnt ja jetzt mal gucken, wie lange die Folge dauert und könnt dann vielleicht ein bisschen lachen.
Es wird rasant.
Also, auf jeden Fall. Ich muss eine Sache teilen. Uns hat nämlich wir haben zu mehrere Zuhörerinnen geschrieben und erzählt, dass wir einen kleinen Dreher hatten mit den Namen in der letzten Folge. Und das ist okay. Und zwar ging es um Khan und seine Zeit bei Bachelor in Paradise und die Rekonstruktion davon. Und ich lese einfach mal eine Nachricht von einer lieben Zuhörerin vor. Und dann sind wir wieder alle im Bilde. Und zwar schreibt sie, Khan hatte sich damals mit Pam abgesprochen, nicht mit Layla. Und dann hätte er seinen Fokus mit Michelle, die auch schon Mutter ist, und hat sie in der Staffel sehr gelovebombt, was sie schon zu Recht als Red Flag wahrnahm. Dann hätte sie sich nochmal unloyal verhalten, ich glaube angetrunken heimlich mit Layla geküsst, so dass sie ihm keine Rose mehr gegeben hat und er gehen musste. Und dann eine andere Person hat noch geschrieben, dass er dann auch noch nach der Show mit der Michelle angebandelt hat, sie dann aber betrogen hat, dann gesagt hat, er würde in den Urlaub fahren, aber heimlich an einer Dating-Show in der Türkei teilgenommen hat.
Der kann, mit dem wir jetzt hier arbeiten, oder was?
Ganz genau der.
Ha, habe ich keine Worte für.
Da habe ich auch keine Worte für. Vielen Dank, dass ihr uns da so im Bilde haltet. Und die andere Gruppe der Nachrichten, die wir gekriegt haben, die kamen nämlich zu Osan. Und zwar waren die Leute irritiert, ein bisschen, weil wir zu nett waren. Oder ich nur gesagt habe, ich habe ihn leicht konservativ in Erinnerung. Der Name unserer lieben Zuhörerinnen, die waren leicht irritiert und gesagt, nee, der war nicht nur leicht konservativ, der war hochgradig toxisch. Ich zitiere jetzt die Nachrichten, die wir gekriegt haben. Eine liebe Zuhörerin, ich weiß gar nicht, ob wir ihren Namen nennen dürfen. Ich glaube ja. Und zwar heißt die Reality TV Edits. Die findet ihr auch bei Instagram. Und die macht oft Zusammenschnitte von Situationen im Reality TV. Und die hat erzählt, die hatte tatsächlich schon ein ganzes Reel geplant, nur zu Osans sexistischen Sprüchen. Denn er hat zum Beispiel auch mal bei der Bachelorette gesagt, Frauen sollen keine kurze Röcke tragen. So haben wir es zumindest da gehört in unseren DMs. Also mein Bauchgefühl, ich habe ja nämlich gesagt, ich hätte ihn als konservativ abgespeichert, aber wüsste nicht mehr gar nicht warum, stimmte anscheinend. Es war ein bisschen zu schwach nur.
Ich bin jetzt so ein bisschen enttäuscht.
Okay, so eine Riesenüberraschung war das jetzt auch nicht, oder? Die beiden haben sich jetzt noch nicht, auch nicht bei uns als Sympathieträger entwickelt.
Nee, aber der Osan schon irgendwie, der war doch süß mit seiner Anastasia. Mann, das ärgert mich, das nervt mich so sehr. Können die denn nicht einfach mal ihre Arbeit machen und aufhören und einfach mal ihre internalisierte Misogynie aufarbeiten und dann süß sein?
Franzi, das nervt mich. Ich hab's nicht richtig mitgekriegt und du hast es, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Aber in den letzten Wochen hat der Osan sich auch bei Instagram richtig unterirdisch verhalten. Denn man könnte ja eigentlich sagen, okay, das war bei der Bachelorette, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, vielleicht gab es eine Entwicklung und es ist wohlwollend einordnen. Aber er hat in den letzten Wochen auch bei Instagram immer wieder Fotos oder ein Foto veröffentlicht von der Laura Blond, wie die früher aussah, und sich dann darüber lustig gemacht und war richtig mies und herablassend. Und erst als er dann einen kleinen Shitstorm gekriegt hat, hat er es wieder gelöscht und sich dann entschuldigt und ja.
Das ist komplett unterirdisch.
Unterirdisch.
Ich werde dir nie wieder in Schutz nehmen. Danke für nix.
Franzi, lass uns in die Folge starten. Oder in die Folge? In die Folgen. 4.
Kurze Folge, Dina.
Kannst du uns eine Mainplot-Summary geben? Zu den ersten 2 Folgen, zu 15 und 16.
Lukas und Jenny verzichten auf 50.000 für die Gruppe und verkaufen die eigene Matchbox-Entscheidung nicht. Sind aber trotz Verliebtheit doch kein Perfect Match. Laura ist wieder einmal sauer und niemand weiß warum. Und Lars findet Gabby zu anhänglich und macht daraufhin mit allen anderen rum. Dann machen einfach alle mit allen rum, außer natürlich die vergebenen Frauen, die dann nachher eifersüchtig sind. Und Tara ist genervt, dass Khan bei ihrem Test durchgefallen ist, Lars lügt über seinen Ständer und Lukas über seinen Kuss mit Linda. Lukas liegt dann aber bei Sophia Tomalas Videobeweis auf und in der Matching Night gehen 6 Lichter an. In der nächsten Folge hat Jenny endlich erkannt, dass Lukas die Sachen gerne umdreht, woraufhin Tim und Linda die Sticky Rice Challenge gewinnen. Lukas weint, weil seine Attacke auf Linda aufgeflogen ist und behauptet plötzlich, er habe jetzt Vertrauensprobleme bei Jenny. Und das war's, Dina.
Franz, bevor wir starten, wir müssen transparent zur Kohorte sein. In der Vorbereitung auf diese Folge hatte ich fast einen kleinen Herzinfarkt, denn Franzi hat tatsächlich vorgeschlagen, dass wir einfach nur über die Paare, aber folgenübergreifend sprechen. Und ich bin ja wirklich, was das angeht, da habe ich ein großes Bedürfnis nach Struktur. Und ich habe direkt gesagt, das geht nicht, auf gar keinen Fall. So können wir es nicht machen. Aber wir haben uns dann am Ende für einen Kompromiss entschieden. Wir machen es mehr oder weniger strukturiert, aber Franzi wird vielleicht zwischendrin ein bisschen hüpfen. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Ich muss sagen, ich finde das so schwer, das chronologisch zu sagen, weil mein Eindruck entsteht ja anhand von allem, was ich da gesehen habe. Und dann irgendwie immer zu wissen, ach nee, das darf ich noch nicht sagen, weil das ist ja dann erst irgendwie 5 Minuten später so ungefähr passiert. Das fällt mir wirklich schwer.
Ich werde versuchen, auf dich einzugehen. Wir machen einen Mix.
Wir machen einen Mix. Dina, Lukas und Jenny sind kein Perfect Match.
Es wundert mich. Ich finde, die passen zusammen.
Finde ich auch. Aber ich finde, die gewichten das auch viel zu sehr. Als ob, also diese Matches bleiben doch eh nicht zusammen. Übertreibt man nicht.
Ich kann mir immer vorstellen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt, oder hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass ich eine Lanze für die beiden breche. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du so in dieser ganzen Sache bist und so immersed bist, in dieser Welt, dass dann auf einmal das schon doch ein Gewicht hat. Oder? Auch wenn es im Außen vielleicht kein Gewicht hat.
Ja, ich habe auch gerade direkt, als ich das gesagt habe, gedacht, vielleicht ist es auch zu gemein. Aber ja.
Die beiden werden ja sowieso nicht so gut wegkommen in dieser Folge. Deswegen können wir ihnen das auf jeden Fall mal geben. Franzi, aber jetzt geht's um Sex.
Es wird so viel über Sex gesprochen.
Und es werden 2 Sachen geäußert und die finde ich wirklich spannend. Denn es gibt ja sehr klare Stereotype über heterosexuellen Sex. Und man muss heterosexuellen ja klar dazu sagen, ne? Denn wie wir schon oft besprochen haben, bei queerem Sex wird ja ganz viel von diesen Skripts aufgebrochen.
Wobei es da ja auch den Stereotyp des Scissorings gibt, ne? Es denken doch immer alle, dass lesbische Frauen nur Scissoring betreiben. Queere Frauen.
Das stimmt. Aber auf jeden Fall gibt's ja diese klaren Stereotypen. Männer haben immer Bock. Die haben eine Libido von 3000. Frauen müssen immer überredet werden. Männer sind immer aktiv, Frauen sind immer passiv, Männer sind die Geber und Frauen sind die Empfangenden. Und diese Stereotype über Männer und Frauen und darüber, wie die Sex haben, die sehen wir hier auch nochmal ganz schön verdeutlicht, finde ich, in dieser Folge, nämlich an 2 Beispielen. Und Beispiel 1, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, Lars und Gabby. Denn es gibt ja diesen kleinen Stereotyp, ein echter Mann, der möchte den ganzen Tag Sex, der hat immer Bock. Und wir sehen ja hier an Lars und Gabby, dass das überhaupt nicht akkurat ist. Und ich finde, wir sehen an denen ja auch, dass es den Lars total unter Druck setzt, ne?
Ich finde das auch ein bisschen problematisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich schon finde, dass die Gabby, ich mag die irgendwie, ne? Aber trotzdem, dass die Druck auf den ausübt. Und das macht man einfach nicht bei Sex. Und dass sie auch damit spielt, dass es diesen Stereotyp ergibt und dass es offensichtlich eine Erwartung ist, der er sich im Leben stellen muss. Ich finde das nicht so cool. Und ich meine, wir sehen ja auch an den beiden, dass dieser Stereotyp, dass eben Männer so viel mehr Bock haben auf Sex als Frauen, nicht adäquat ist. Auch wenn das nur ein Beispiel ist, ist das schon auch was die Forschung so findet. Also so, es gibt so Sex-Drive-Studies. Und da zeigt sich eben, dass dieses Stereotyp, dass Frauen weniger Lust auf Sex haben als Männer, wirklich einfach nicht stimmt. Im Gegenteil, es ist zum Beispiel sogar so, dass Frauen eine stärkere Varianz haben in dem, was sie erregend finden. Also sie sind flexibler sozusagen, während bei Männern das, was sie erregend findet, eher so sehr ähnlich ist.
Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und habe mich auch gefragt, ob so diese Gespräche, die der Lars dann die ganze Zeit vorschiebt, dieses so, ja, ich will nicht, dass du dich in mich verliebst und sowas, ob das vielleicht so ein bisschen so ein vorgeschobener Grund ist, um die Gabby von sich zu halten, damit er nicht sagen muss, nee, ich möchte keinen Sex.
So wäre das richtig traurig.
Total, ne? Denn ich glaube, dass der sagt das zwar schon, ja, ne, aber ich glaube schon, dass der sich damit nicht so wohl fühlt. Und ja, ich glaube halt auch, weil dieser Stereotyp so vorherrscht, echte Männer können immer und wollen immer, dass der auch dazu führt, dass die Gabby vielleicht nicht ganz sieht, dass sie dem Lars da zu viel Druck macht.
Voll, überleg mal, wenn der Lars eine Frau wäre, dann könnte der seine ganze Identity darauf aufbauen und sagen, ja, ich bin halt Wifey-Material. Du kriegst das nicht.
Ihr Lieben, wenn ihr unsere Madonna-Horror-Dichotomie, unsere Madonna-Huro-Komplex-Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr es unbedingt tun. Es geht da zwar um Temptation Island oder wir besprechen das anhand von Temptation Island, aber diese ganze Wifey-Non-Wifey-Diskussion, die auch bei Aito dieser Staffel immer wieder aufkommt, die lässt sich damit auch hervorragend erklären. Nur als kurzer Einschub, kurze Eigenwerbung. Franz, die zweite Sache, wo mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, diese Stereotype, die wir noch immer über Sex verinnerlicht haben, sind nämlich Mark Robin und Arsena. Denn die haben ja auch Sex, anscheinend viel Sex. Die haben anscheinend einen ähnlichen Sex-Drive. Anscheinend Manchester. Herzlichen Glückwunsch. Freue ich mich total für die. Was mir nicht gefällt, ist, dass der Mark Robin dann die ganze Zeit im Interview sitzt und darüber redet, dass der Sex so geil ist, weil er ein Sexgott ist und der krasseste von allen. Und wir sehen ja dann die Arsena im Interview, wo die sagt, ja, ich leiste ja auch einen Beitrag dazu. Und ich finde, dass das wieder total symbolisiert, okay, oder dass es total in diesen Stereotyp reingeht von, okay, beim Sex ist der Mann die aktive Person und die Frau ist passiv und austauschbar. Denn so redet der Mark Robin, finde ich, total von deren Sex. Als wäre er der entscheidende Faktor in dieser ganzen Sache und als wäre er der entscheidende Faktor, warum das so geil ist. Und als wäre die Arsena halt einfach völlig austauschbar. Und das würde ich den gerne dazu einladen, vielleicht mal drüber nachzudenken, was seine Idee von Sex ist, dass er so darüber redet. Und ob man vielleicht das nochmal bedenken kann.
Voll. Und ich finde cool, dass die Arsena sich da überhaupt nicht zu hinablässt. Das ist für die gar keine Diskussion.
Das liebe ich auch. Franzi, eine Main-Sache in dieser Folge immer wieder. Lukas und Jenny, hier in dieser Folge, ich konnte nicht mehr, er sagt irgendwann, dass er Angst hat, wieder auf die Fresse zu fallen in einer Beziehung. Und da habe ich mir gedacht, ich kann einfach nicht mehr, ne? Der hat doch die letzten zwei Frauen, hat er doch betrogen. Was meint er damit? Er hat Angst, wieder auf die Fresse zu fallen. Es regt mich maximal auf. Aber ich glaube, wir kommen in der Folge danach zu einem Riesenabriss von der ganzen Sache, oder?
Definitiv. Und du sagst jetzt hier zwei Frauen?
Tatsächlich. Ich glaube, das weißt du nicht, weil du nicht im Instagram-Game bist. Aber wir wissen ja, dass er die Chiara betrogen hat. Und dann hat nämlich die Chiara irgendwann später bei Instagram veröffentlicht, dass sich während der Prominent getrennt Ausstrahlung die Ex-Freundin vom Lukas gemeldet hat bei ihr. Ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Aber wenn ich es mich richtig erinnere, hat die Ex-Freundin sich gemeldet bei Chiara und gesagt, Chiara, als der angefangen hat, dich zu daten, war er eigentlich noch mit mir zusammen. Das heißt, er hat seine Ex-Freundin mit der Chiara betrogen.
Ina, alles, was wir brauchen, ist Frauenverbündung.
Franzi, wir haben ja gerade schon mal über Lars und Gabby gesprochen. Okay, jetzt fällt mir auf, du hast recht. Wir hätten es da zusammen besprechen können.
Ist auch recht, Ina. Ich liebe auch die Struktur, die du hier reinbringst. Ich glaube, wir brauchen diese Hybridlösung.
Wir sind einfach ein hervorragendes Team. Also, ich habe gerade schon mal erzählt, dass der Lars sagt, dass er Angst hat, dass die Gabby sich in ihn verliebt. Die Gabby sagt aber, sie hätte keine Gefühle und sie will sich, alles ist offen und sie lässt sich alles offen. Und Franzi, ich nehme das nicht ab, genauso wie der Lars. Bin kein Fan vom Lars, der gibt mir ein ungutes Gefühl, bin ich ehrlich mit dir. Aber in der Beziehung gebe ich ihm tatsächlich recht, denn ich habe auch das Gefühl, dass die Gabby eigentlich Gefühle entwickelt, aber das nicht offen kommuniziert, weil sie nicht in Anführungszeichen stressig wirken will und weil sie ein Cool Girl sein will.
Voll, und es ist so fast so, als ob sie versucht, ihn so an sich zu binden, ne? Und das funktioniert halt nicht, weil dann ist sie ja auch gar nicht wirklich sie da, weil ihr Bedürfnis ist ja eigentlich ein anderes und das ist so das Ding mit Bindung, ne? Wenn wir wieder unauthentisch reingehen, dann ist das ja keine wirkliche Bindung, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht achten und nicht wirklich uns auch trauen zu sagen, was wir brauchen. Weil dann ist es sozusagen eine Bindung, in der wir nicht wirklich da sind.
Und Franzi, ich kann mich so in die Gabby hineinversetzen, weil ich habe das auch mit dieser Taktik, als ich jünger war, schon probiert. Und das ist schon ein bisschen Pick-Me-Verhalten, ne? Weil ich glaube, oder so ein Aspekt von Pick-Me-Verhalten. Ich würde sagen, der am ungefährlichsten oder der Aspekt, der nur dich selber betrifft. Aber ich sehe da auch Pick-Me-Verhalten. Ja, was es für mich zu Pick-Me-Verhalten macht, ist, dass man ja quasi internalisiert hat, okay, Frauen sind blöd und hysterisch, aber ich bin anders als die anderen Frauen. Ich bin das Cool Girl. Ich bin nicht stressig. Ich bin locker. Ich sehe das nicht so eng. Ich sperre ihn nicht ein. Und wenn ich nur so bin, nicht wie die anderen Frauen, dann wird er sich alleine für mich entscheiden. Dann wird er von alleine treu sein wollen. Und das funktioniert halt nie. Und ich möchte da so gerne zu Gabby sagen, es ist völlig okay, deine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Aber ich verstehe, dass das so schwer fällt, denn Frauen wird ja eingeredet, dass Frauen mit Bedürfnissen und Grenzen, dass die hysterisch, kompliziert, und zickig sind. Und ich sehe ganz, wenn ich ehrlich bin, eine ganz gefährliche Entwicklung, dass sich diese, in Anführungszeichen, Kennenlernphasen immer mehr in die Länge ziehen und da immer mehr gesagt wird, oh ja, in der Kennenlernphase, da darfst du ja sowieso keine Ansprüche stellen und dann ist es ja sowieso crazy und hysterisch und zu viel, wenn du da nur irgendwas erwartest. Und das finde ich, glaube ich, dass das vor allem Frauen schadet. Und ich finde, wir sollten viel mehr legitimieren, dass man als Frau Bedürfnisse kommuniziert und dass man Grenzen setzt. Und ich finde es völlig legitim, dass nach dem ersten Date kann man sagen, meine Grenze ist, wenn wir uns hier beide kennenlernen, dass du auch mit niemandem anderen schreibst. Und vielleicht findet das jemand hysterisch und crazy.
Oder matcht es halt auch nicht. Und das ist ja auch okay, wenn jemand beim Kennenlernen das einfach noch nicht monogam sozusagen haben will. Du das aber so haben willst, dann bringt das auch nichts, wenn ihr euch was vormacht. Haben wir ja ganz viel bei Princess drüber gesprochen, ne?
Ich hatte nie so lange Kennenlernphasen. Ich glaube, ich bin so ein bisschen so ein anderes Extrem. Dass ich, glaube ich, mir die Männer auch aussuche, die genauso sind wie ich und sich gerne sofort in Windeseile in eine Beziehung stürzen. Aber wenn ich versuche, mich hineinzuversetzen, wenn ich jetzt nochmal daten würde, also ich glaube, so dieses Kennenlernphase-Ding, ich finde das irgendwie schräg. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jemanden daten über einen längeren Zeitraum und dann würde der mir sagen, oh ja, während wir uns irgendwie ernsthaft kennenlernen, schreibe ich noch, also selbst wenn er mit anderen Frauen schreiben würde, finde ich das komisch. Ich dachte, wir verlieben uns hier gerade.
Ja, für manche Leute bedeutet das halt ja dann nicht, dass sie nicht andere Menschen gleichzeitig lieben können, ne?
Also ja, Franzi, ich finde das mit diesen langen Kennenlernphasen, irgendwie stößt mir das sauer auf. Ich frage mich auch, ob ich da alt bin oder nicht. Und ich würde gerne mal die Kohorte fragen, wie lange sind so im Schnitt eure Kennenlernphasen gewesen? Ich sag's ehrlich, meine vielleicht 2 Wochen.
Ina, keine Frau der Situationship.
Und das ist, ich sag jetzt nicht, dass das die ultimative Lösung ist. Das ist auch schon oft komisch geendet. Und die Männer, die sich auch immer gerne schnell irgendwo reinstützen, ich weiß jetzt nicht, ob man die immer so durch die Bank weg empfehlen kann.
Weil ich muss sagen, ich bin schon ein Fan von ruhigem Kennenlernen geworden. Früher war ich auch gar nicht so. Früher war ich auch eine reine Störzerin. Aber das hat sich echt total geändert, weil ich gemerkt habe, ich brauche die Zeit, um das Ganze zu integrieren. Also ich brauche die Abende für mich alleine, in denen ich überlegen kann, wie wirkt das eigentlich wirklich auf mich. Ich brauche die Gespräche mit meinen Freundinnen, um zu schauen, guck mal, das ist passiert, so habe ich mich gefühlt. Bin ich in meinen alten Mustern? Oder ist es wirklich was, was vielleicht einfach eine Red Flag ist? Also so in meinen letzten Dating-Phasen habe ich das so über mich gelernt, dass ich das brauche, sogar mit dem langsamen Kennenlernen.
Das klingt auf jeden Fall auch gesünder. Aber selbst wenn ihr sehr lange Kennenlernphasen habt, finde ich es legitim, auch da zu kommunizieren, was man sich wünscht und was man braucht. Und wenn euch jemand dann als hysterisch und crazy abstempelt, dann goodbye. Gleiche, finde ich, sehen wir auch bei Tim und Dana. Da habe ich auch das Gefühl, die Dana kommuniziert nicht, was sie möchte, weil sie vielleicht Angst hat, dass sie dann als hysterisch und verrückt und Frau mit zu hohen Ansprüchen dargestellt wird. Denn das hört man ja immer wieder, ne? Dass man sagt, ja, oh, wir haben uns gerade erst kennengelernt und jetzt soll ich schon irgendwie niemandem anderen mehr schreiben, dass das zu viel ist. Und ich glaube, dass die Dana das vielleicht auch denkt. Und das finde ich schade.
Das finde ich auch voll schade. Und ich glaube, dass die Dana generell so ein bisschen in die Richtung geht. Weil ich meine, die kriegt ja schon auch Sendezeit und so. Und trotzdem sitze ich hier und frage mich, wer ist eigentlich Dana?
Stimme ich dir völlig zu. Damit gehen wir in Folge 16. Ein Highlight. Lukas und Jenny. Jenny hat ja den Videobeweis gesehen und der wird jetzt besprochen. Und Lukas kriegt einen Master im Umdrehen. Sag mir bitte, was du dazu denkst.
Das ist so krass, ne? Also der hat ja auch vorher den Kuss schon gebeichtet und dabei aber völlig untertrieben und einfach halt auch, ich würde sagen, gelogen. Also wenn man Sachen so darstellt, nee, das war einfach eine blanke Lüge. Und jetzt sagt er auf einmal, er hätte jetzt Vertrauensprobleme bei Jenny. Ich denke mir einfach nur, what the fuck? Du bist ein Schuldumdreher. Das ist echt schlimm.
Und ich finde das fast bemerkenswert, wie der das schafft, auch in dieser Situation das so umzudrehen, dass er das eigentliche Opfer ist. Dass er das damit anfängt. Ich habe mir ein paar Zitate aufgeschrieben. Ich lese dir vor. Mir geht's auch gerade nicht so gut. Der Videobeweis war respektlos in einer Show. Die wird aufgezeichnet. Da sind überall Kameras. Was hat er sich gedacht? Und dann sagt er auch noch, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Also er dreht das wieder maximal um und schafft das auch wieder. Ich kann das nicht fassen.
Ich kann das auch nicht fassen. Aber zumindest in der Folge noch scheint Jenny das ja zu verstehen, was er da macht und sich zu distanzieren.
Und was ich vor allem vor dem Hintergrund auch spannend fand, den wir jetzt über Kahn gekriegt haben, ist ja diese Aussage vom Khan, weil der nämlich der Jenny rät, ihr müsst wieder Feind werden. Wo man sich denkt, der muss die doch hassen. Also entweder hasst er die oder der findet das okayes Verhalten. Aber wenn du solche Freunde hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Der sollte ihr sagen, lauf.
Ich glaube, der kann sich vielleicht ein bisschen zu gut mit dem Lukas identifizieren.
Das glaube ich auch. Ich habe gehört, du hast noch eine Mainplot-Summary von Folge 17 und 18.
Folge 17 startet damit, dass Linda, Dana und Tim ein Dreier-Match sind. Was bedeutet, Dana geht leer aus und alle sind super emotional. Dann sind Jenny und Lukas auf einmal wieder verliebt, wobei Jenny immer noch sagt, sie mag Lukas Schuldumkehr nicht. Auch Khan und Tara scheinen sich wieder gegen Khans Willen irgendwie zu versöhnen. Und in der Matching Night, da gehen 7 Lichter an. Nach dem Aktmalen gehen Laura und Lars auf ein Date. Und auch Nico und Laura gehen auf ein Date, was alle hassen. Und am Ende, da gehen Laura und Lars in die Matchbox.
Wir erfahren in Folge 17, dass Tim und Linda ein Perfect Match sind. Und dass Dana das Dreier-Match war und somit nach Hause gehen muss und leer ausgeht.
Ich finde es aber auch ein bisschen witzig, weil es ja schon wirklich auch so ist, die Sophia sagt das ja auch, dass Tim und Linda voll den Vibe hatten am Anfang und dann ist Dana da und der Vibe ist weg. Da waren die ja, irgendwie hatten die alle einen richtigen Riecher.
Total, ich sehe auch total, dass sie zusammenpassen, diese drei. Mir tut es richtig leid für die Dana, für die ist es echt nicht gut gelaufen, ne? Erst fiese Frauen, jetzt geht die auch noch leer aus, kriegt kein Geld. Aber wenn ich mir den Zwischenstand ansehe, und da bin ich wirklich überrascht von unserer Follower-Analyse, wir checken ja die Follower, Dana liegt vorne von allen und das finde ich spannend. Das heißt, sie, auch wenn sie das Geld nicht gewonnen hat, es scheint, als würde sie nicht leer ausgehen.
Und sie weiß das ja auch. Ich glaube, sie sagt irgendwo mal zwischendrin so, ach, das Geld ist mir egal, das habe ich in einer Kollab wieder drin.
Habe ich schon ein bisschen gefeiert. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war die Matching Night. Ich fand, wenn ich ehrlich bin, Folge 17, 18, ich fand das alles ein bisschen zäh.
Ich fand das sehr zäh und auch sehr wiederholend.
Völlig, ne? Es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Und ich bin auch, ich bin ein bisschen sauer. Denn iTunes ist mein Lieblingsformat und es ist jetzt eigentlich schon fast vorbei. Und es holt mich, diese Staffel holt mich nicht ab. Ich werde eigentlich von Folge zu Folge ein bisschen gelangweilter. Und ich habe eine ganz unpopular Opinion, eine ganz schwierige Meinung wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die viele teilen werden, aber tatsächlich sind fast Lukas und Jenny für mich fast hier noch am spannendsten in dieser ganzen Staffel. Denn wenigstens passiert da noch was. Wenigstens passiert da was, was irgendwie ein bisschen echt ist, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, ich bin bei echten Menschen bei was dabei. Da passiert jetzt nichts Gutes und es ist jetzt auch nicht so die innovativste Geschichte und nicht die innovativste Storyline, dass sich irgendeine Frau auf irgendeinen toxischen Dude einlässt und auf den reinfällt. Und dass das hier einer der spannendsten Storylines ist, finde ich, das sagt eigentlich schon alles. Wie geht's dir? Das ist doch wirklich fast die spannendste Storyline, oder? Lass uns mal angucken, was haben wir noch? Diese Arsena und Mark Robin, ja, das ist süß, aber spannend ist es jetzt nicht. Was haben wir noch?
Khan und Tara? No.
Das fühle ich überhaupt nicht. Die werden sich danach, glaube ich, nicht mal mehr, vielleicht schreiben die sich noch einmal bei WhatsApp und die werden sich doch nie wiedersehen. Da fühle ich überhaupt nichts. Lars und Gabby werden sich auch nie wiedersehen. Nee, mich holt's nicht ab. Deswegen, für mich fallen jetzt Folge 17 und 18 relativ kurz aus. Bei Folge 17 habe ich noch die Matching Night. Denn was ich da schon noch ein bisschen spannend fand, denn da habe ich das Gefühl, da kam wieder so ein bisschen was Echtes hoch oder so ein echte Gedanken zumindest. Die Frage, ob sich Nicola und Nadja abgesprochen haben und ob diese ganze Entwicklung noch Teil ihres Plans ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schließe das auf jeden Fall nicht aus. Oder vielleicht will ich das einfach nur glauben, weil das zumindest ein bisschen spannend mal wäre. Aber was ich mich nämlich gefragt habe, das war ja schon am Anfang total dramatisch, als rauskam, dass sie eigentlich was haben und sich abgesprochen haben, aber dann wollte Nico eine andere, obwohl sein Auto in ihrer Garage steht und so weiter. Das war ja maximal dramatisch. Und dann haben wir von einem auf ein anderes Mal, haben wir nichts mehr davon gehört. Da war das wie vergessen. Als ob die nie was miteinander zu tun hätten. Und das finde ich schon ein bisschen wild.
Ist auch wild, aber auf der anderen Seite sieht man ja gar keine Szenen, wo die irgendwas miteinander zu tun haben. Also irgendwie, da geht's ja auch nicht ab oder so. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Aber ja, das war Folge 17. Was sagst du zu Folge 18? Neverending Lukas?
Neverending Lukas. Ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was mir jetzt so... Ah nee, doch, es gibt zwei Sachen. Also erstmal Neverending Lukas. Er macht wieder Schuldumkehr. Keine Ahnung. Es ist langweilig. Und ich finde es verblüffend, dass er irgendwie so weiter damit durchkommt. Allerdings scheint die das ja voll zu checken auch, die Jenny. Aber trotzdem grenzt sie sich halt nicht ab, was ich schon ein bisschen schade finde. Die findet den halt trotzdem weiter gut. Ja, ich hoffe, das nimmt noch ein bisschen ab.
Die Gerüchteküche sagt ja auch, dass sie danach tatsächlich zusammen waren.
Aber nicht so lang. Also dafür halte ich die viel zu schlau, weil die checkt das ja jetzt schon.
Ja, aber die checkt das, aber die macht nichts dagegen. Die checkt das und die lässt sich trotzdem immer weiter einlullen. Und ich glaube, dass das meistens so ist, oder? Das ist ja schon oft so, glaube ich, dass Frauen nicht halt so völlig blauäugig in ihr Verderben laufen, sondern dass sie ein Bauchgefühl haben oder dass sie denken, da stimmt was nicht, aber dann darauf nicht vertrauen.
Oh, das ist so. Das ist so. Ich glaube, dass uns ja kollektiv unser Bauchgefühl und unsere Intuition auch ausgetrieben wird.
Ich finde das auch eine perfekte Überleitung zu Tara. Und Franzi, jetzt mache ich mal einen wilden Sprung, denn in Folge, weiß ich nicht, 15, einer der ersten, die wir hier besprochen haben, da auf jeden Fall, geht es nämlich darum, dass die Tara sagt, oh, der Khan sagt die ganze Zeit so liebe Sachen, aber irgendwie kann ich ihm nicht richtig vertrauen. Und da habe ich mir direkt gedacht, aha, die Tara hat ein schlechtes Bauchgefühl beim Khan. Aber anstatt, dass sie darauf hört, denn ich glaube, so was wir über den auch gehört haben, ist es gerechtfertigt, redet sie sich ein, dass sie vielleicht eine Bindungsangst hat. Völlig. Franzi, ich sage dann nur zu Tara, one bitch, one.
In der Folge versöhnen die sich ja wieder, ne? Also wenn wir es nochmal kurz zusammenfassen, die haben ein bisschen Stress, weil sie sagt, du kannst machen, was du willst. Dann macht er, was er will, aber das ist natürlich wirklich wild auch, was er will. Und dann sagt sie, das war ein Test und ist dann enttäuscht, das war jetzt in den Folgen davor, davon, dass er eben ja nicht das Bedürfnis hatte, sie mit einzubeziehen in seine Entscheidung. Dann war sie auch sauer und hat gesagt, nee, das ist eigentlich, will ich niemanden daten, der das so sieht und grenzt sich voll gut ab. Aber dann in der Folge jetzt geht sie in so ein komisches Versöhnungsgespräch und sagt dann sowas wie, ja, ich habe mir jetzt überlegt, entweder werde ich verletzt oder nicht, aber ich kann es ja eh nicht ändern. Also sie übergeht da eigentlich wieder ihr Bauchgefühl oder eigentlich, jetzt hat sie auch handfeste Dinge, die sie halt stören, wo man jetzt nicht sagen muss, okay, der ist ein Arschloch, weil es war ja auch nicht kommuniziert, dass sie es halt, dass das für sie ein No-Go ist. Gleichzeitig war das halt für sie in sich drin natürlich eine Grenze. Sie sagt, sie will niemanden daten, der so ist. Und das übergeht sie jetzt wieder, doch weil sie denn dann irgendwie will. Und ich finde eigentlich das Schlimmste daran, wie er sich dann in den Interviews und so verhält. Also er schüttelt dann die ganze Zeit so den Kopf und legt den so in seine Hand und sein ganzer Körper sagt, nein, ich will die nicht. Und er sagt auch, eigentlich will ich das beenden. Und dann tut er so, als ob sie entscheiden würde, dass es dann doch nicht beendet wird. Das kann sie ja auch gar nicht, eigentlich. Aber er lässt sich dann irgendwie so da wieder reinziehen, obwohl sie jetzt auch nicht sonderlich, also sie hat ja gar nicht diese Entscheidungsmacht alleine. Also ich fand das irgendwie alles super weird. Ich hätte mir von ihm eigentlich da einfach die Ehrlichkeit gewünscht, die er in den Interviews so bringt, dass er die Situation einfach nicht mehr will. Dina, schade, dass Aito so zäh geworden ist.
Ich sag's dir. Ich finde, Arsena und Magrobin sweet.
Finde ich auch sweet.
Ich finde auch, in dieser einen Matching Night, war das jetzt Folge 17, 18? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall in einer Matching Night in einer dieser vier Folgen, hat ja auch immer die Arsena angegriffen. Es ging irgendwie um Putzen. Ich weiß es auch nicht genau. Es war irgendwie so ein vorgeschobenes Ding. Die hatten irgendwie einen Hass auf die Arsena und haben dann dieses Putzen oder irgendwas vorgeschoben. Und da ist ja immer Krobben so richtig sweet für die eingestanden. Und ich fand das, es ist ja ein schmaler Grat, ne? Denn ist sowas kann, finde ich, bevormundend wirken und so wie, okay, denkst du, die kann sich nicht alleine verteidigen. Aber ich fand in dieser Situation, dass es eher so ein Ding war von, okay, ich traue der schon zu, dass sie es auch alleine kann. Aber ich unterstütze die jetzt. Und ich fand das wirklich sweet. Hätte ich nicht gedacht.
Ich fand das auch sweet.
Franzi, das waren Folgen 15, 16, 17 und 18. Nächste Woche kommen noch 19 und 20. Ich hoffe, da geht es ab. Die sind schon da dran und anhand von Excel haben das schon einige Leute gelöst. Schon letzte Woche haben es einige Leute gelöst. Also nur anhand von Berechnungen kann man die ganze Sache schon auflösen.
Ja gut, aber die haben ja keine Computer dabei.
Die müssen sich aber auch ohne Computer, also nur anhand von Ausschlussverfahren und so, kann man es anscheinend schon berechnen. Es gibt nur noch eine Lösung. Also wenn die es nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht.
Glaubst du, die gewinnen das?
Es könnte schwierig werden, weil Tim jetzt raus ist. Denn ich hätte auf Tim natürlich gesetzt, dass der am Ende als Chefstratege das alles zusammensetzt. Aber vielleicht macht das mal die Bühne frei für eine Chefstrategin.
Wir hatten doch letztes Mal die Edda.
Die Edda.
Die hat nur nicht die Credits bekommen, die sie verdient hat. Aber die hat das eigentlich allein gelöst. Also dann ja nicht perfekt gelöst, aber die hat das Ding so gut wie es zu lösen war, gelöst.
Franzi, auf jeden Fall. Ich habe große Hoffnung, selbst wenn die nächste Doppelfolge wieder ein bisschen zäh wird. Es wurde letzte Woche das Wiedersehen gedreht, habe ich zumindest bei Instagram gesehen. Und angeblich soll das richtig spicy geworden sein. Und in der langen Are You The One-Tradition kann man sagen, dass Are You The One fast mit die allerbesten Wiedersehen hat. Nee, nicht mit. Ich finde, ich sage es jetzt mal bold, Are You The One hat die besten Wiedersehen, historisch gesehen. Und ich habe große Hoffnung. Das heißt, wir werden uns jetzt noch ein bisschen durch die nächste Folge, durch die nächste Doppelfolge quälen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass da noch was kommt. Aber das Wiedersehen, ich prognostiziere dir, das wird krachen. Und ich liebe alles daran. Jetzt schon. Ich manifestiere das jetzt, dass es einfach ein Highlight wird.
Ich bin ja ganz ergriffen, dass du manifestierst, Dina.
Ich auch. So weit ist es schon gekommen. Bis dahin. Ich bin ja auch mal ganz gespannt, was die Leute am Ende sagen. Denn wir haben am Anfang ja mal unter einem Instagram-Post bei uns gefragt, ob den Leuten das genauso viel, so zu viel ist, einfach zu viel Sex und zu wenig Liebe, wie für uns. Das haben wir schon in der ersten Folge gesagt. Und da haben nicht so viele Leute uns zugestimmt. Und ich bin gespannt, wie das am Ende aussieht. Denn ich glaube, das hat bei vielen Leuten jetzt umgeschwungen.
Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und überall überhaupt gibt. Ihr aktiviert überall die Glocke. Aktiviert überall die Glocke. Folgt uns, teilt unsere Beiträge und wir freuen uns auf nächste Woche.
Und kauft unbedingt Franzis hervorragendes Buch. Er hat die schon noch nicht mal angefasst. Im Internet, wir verlinken es euch unter der Folge oder auch im Buchladen eures Vertrauens.
Ich liebe, dass wir das jetzt sagen können, Dina. Tschüss, Kohorte.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.